ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Die Stimmung in Teheran am Morgen des 4. November 1979 war gereizt. Keine drei Tage war es her, dass Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini von seinen Anhängern, wie er es nannte, eine Aktion gefordert hatte. Eine Aktion, die der gesamten Welt einmal mehr demonstrieren sollte, dass Iran nach der erfolgreichen Revolution endgültig eine islamische Republik geworden war und der Schah von Persien ein für allemal abgesetzt. Jener Schah, der in den Augen des greisen Theologen lediglich ein unfähiger Vasall Washingtons gewesen war und ein Jahr zuvor noch Hunderte von Demonstranten hatte auf offener Straße niederschießen lassen. Tod Amerika skandierten mehrere hundert revolutionstreue Studenten vor der US-Botschaft, von denen dann am späten Vormittag einige Dutzend über den Zaun kletterten und gewaltsam in das Gebäude eindrangen. Sie brachten 66 US-Bürger in ihre Gewalt, von denen sie 52, zum Schrecken der gesamten westlichen Welt, über ein Jahr lang als Geiseln hielten. Denn die diplomatische Vertretung Washingtons in Iran, so erklärte der Khomeini-Vertraute und spätere Staatssekretär Sadegh Tabatabai, war in ihren Augen ein Hort der Spionage.
Wenn es sich bei den amerikanischen Botschaften in Teheran wirklich um ein Diplomatiezentrum handelte und die Tätigkeiten als reine Informationssammlung oder nachrichtendienstlich ginge, dann hätte man anders sprechen können. Aber da es nachgewiesen worden ist, dass diese Leute in der amerikanischen Botschaft schon nach der Revolution an vielen Unruhen im Lande beteiligt waren und dies sogar geplant hatten, so kommt man mit Recht auf diesen Schlussfolgerung, dass es sich dort nicht um ein regelrechtes Diplomatiezentrum handelte, sondern um ein Spionagezentrum.
Die Besetzung der US-Botschaft in Teheran war ein internationales Fanal. Denn dass eine diplomatische Vertretung gestürmt wurde und die dort tätigen Menschen den Aggressionen des gastgebenden Landes ausgesetzt waren, hatte es selbst zur Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht gegeben. Die Machthaber in Iran wollten offensichtlich der Weltöffentlichkeit demonstrieren, dass sich in ihrem Land mit dem Sieg der Islamischen Revolution am 11. Februar 1979 mehr ereignet hatte als ein normaler Machtwechsel. In ihren Augen hatte ein neues Zeitalter begonnen. Denn erstmals in der Geschichte war eine islamische Republik unter der Führung der schiitischen Geistlichkeit errichtet worden, für die sich zudem bei einer Volksbefragung am 1. April weit mehr als 90% der Bevölkerung ausgesprochen hatten. Deshalb ließ Ayatollah Khomeini die Botschaftsbesetzer gewähren. Weder befürwortete er die Aktion, noch verurteilte er sie. Denn er wusste, dass mit jedem Tag, den die Geiselnahme dauerte, seine Autorität wuchs und damit gleichzeitig auch der Druck auf Washington. Da Verhandlungen erfolglos blieben, sah US-Präsident Jimmy Carter nur einen Ausweg. Und so startete er am 24. April 1980 eine militärische Befreiungsaktion mit verheerenden Folgen, wie er einräumen musste.
Nachdem sich das Team nach meiner Anordnung zurückgezogen hatte, sind zwei Hubschrauber am Boden zusammengestoßen, nachdem sie in einer Tankstation in der iranischen Wüste aufgetankt hatten. Es gab keine Kampfhandlungen, aber zu meiner Bestürzung kamen 8 Besatzungsmitglieder ums Leben. Aber wir werden nicht aufgeben.
Die missglückte Rettungsaktion ließ Carters Popularität sinken. Und an seiner Stadt wurde im November 1980 Ronald Reagan ins Weiße Haus gewählt. Doch am Tag, an dem dieser in sein Amt eingeführt wurde, trat auch Carter noch einmal ins Rampenlicht. Denn am 20. Januar 1981 konnte der abgewählte US-Präsident seine freigelassenen Landsleute in Frankfurt am Main in Empfang nehmen. Nach genau 444 Tagen Geiselhaft.
Ich möchte es ganz deutlich sagen, dass die iranische Regierung, alle, die dafür verantwortlich sind, auf alle Zeiten verdammt sein mögen für diese Behandlung, die sie unseren Mitbürgern haben angedeihen lassen.
Die Botschaftsbesetzung vom 4. November 1979 machte Washington und Teheran, die über Jahrzehnte eng zusammengearbeitet hatten, zu erbitterten Feinden. Dabei gab es für die Aktion gar keinen ausgearbeiteten Plan. Vielmehr war sie, so erklärte Abbas Abdi, einer ihrer Wortführer 30 Jahre später der ARD, die Folge einer spontanen Initiative.
Es gab keine Planung für eine längere Aktion. Das war gar nicht vorgesehen. Wir dachten nur an einen kurzen Protest. In dem Fall hätte man es nach einer Weile auch wieder vergessen. Ein Grund, dass es doch so lange angedauert hat, war die große Unterstützung für die Aktion. Das bedeutete, dass grundsätzlich weitere Aktionen möglich wurden. Deshalb kann ich auch nicht sagen, was passiert wäre, wenn wir es nicht getan hätten. Dann hätte sich der Protest sicher in einer anderen Form gezeigt. Jedenfalls wollten die Studenten nicht länger als 5 Tage dort bleiben. Dann wollten sie die Botschaft eigentlich wieder verlassen.
Obgleich die Besetzung der US-Botschaft bis heute nachwirkt, die Wurzeln antiamerikanischer Stimmungen in Iran liegen mehr als ein Vierteljahrhundert weiter zurück, nämlich in der ersten Hälfte der 50er Jahre. Damals hatten sich die USA wiederholt in die inneren Angelegenheiten des Landes eingemischt und dabei den eigenen Willen der Iraner missachtet. Dies galt ganz besonders und nachhaltig für den Sturz von Präsident Mohammad Mossadegh und seinen Umgang mit dem in Iran gewonnenen Erdöl. Ende der 40er Jahre werden in der iranischen Provinz Khuzestan an der Grenze zum Irak nach und nach große Ölfelder erschlossen. Das schwarze Gold, das weltweit zu einem immer wichtigeren Energieträger wird, fördern die Iraner gemeinsam mit den Engländern. Ein faires Miteinander gibt es aber nicht, denn die Jahr für Jahr steigenden Gewinne wandern fast ausschließlich nach Großbritannien. Schon 1950 regen sich deshalb in Iran erste Proteste. Als die Briten nicht darauf reagieren, lässt Teheran seine Ölindustrie im März 1951 verstaatlichen. Ein Schock für London. Die Schlüsselfigur auf iranischer Seite ist Ministerpräsident Mohammad Mossadegh. Zwar glauben die Engländer anfangs noch, sie könnten die Iraner mit Geld umstimmen, doch die Verhandlungen scheitern und sie müssen das Land verlassen. Denn Mossadegh bleibt eisern.
Die Engländer wollen mit einigen Millionen Pfund die Verhandlungen zur Verstaatlichung immer wieder in die Länge ziehen. Sie wissen nicht, und da bin ich mir ganz sicher, dass jeder von uns alles Hab und Gut zur Rettung des Vaterlandes hergeben wird.
In der Bevölkerung Irans stößt die Verstaatlichung auf großen Zuspruch. Zwar propagieren die Briten nach ihrer Ausweisung einen erfolgreichen Boykott der iranischen Erdölausfuhr, doch für die Iraner, so berichtet Horst Scharfenberger damals aus Teheran für die ARD, bedeutet die Verstaatlichung ihrer Ölindustrie die Erfüllung ihres Strebens nach nationaler Souveränität.
Ob die Nationalisierung für Persien gut oder schlecht ist, will ich nicht zu entscheiden wagen. Dass sie das ist, was die Perser wollen und was sie so leidenschaftlich wollen, wie sie nur je etwas gewollt haben, darüber kann es keinen Zweifel geben. Wir wollen nicht mehr Geld, wir wollen unsere Unabhängigkeit. Das ist es, was heute jeder Perser, gleich welcher politischen Richtung, jedem Fremden immer und immer wieder versichert.
Durch den weltweiten Boykott des iranischen Erdöls verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage im Land. Tausende Arbeiter verlieren ihren Job und schwere Unruhen brechen aus. Zudem wird das Gerücht laut, die Kommunisten planten, die Regierung zu stürzen. Mossadegh kann dennoch seine Position behaupten. Die Lage ändert sich Anfang 1953, als in Washington Dwight D. Eisenhower Präsident wird. Hatte sich Harry Truman bis dato zurückgehalten und den Briten sogar geraten, sich mit der Verstaatlichung abzufinden, fasst die neue US-Regierung den Sturz Mossadeghs ins Auge. Denn Washington sieht zum einen die Gefahr, Iran könne ins sozialistische Lager abrutschen. Zum anderen will man gerne die Briten am Golf beerben. Und so nimmt im März die CIA Kontakt zu General Fazlollah Zahedi auf. Er soll die schartreue Armee auf einen Putsch vorbereiten. Gleichzeitig werden vom Teheraner CIA-Büro aus Aktionen gestartet, um zahlreiche iranische Parlamentarier zu kaufen. So Professor Günther Meyer, Nahostexperte an der Universität Mainz.
Am 19. August fand der Putsch statt, wie gesagt mit massiver Unterstützung durch CIA. Es gab 9 Stunden Straßenkämpfe. Mossadegh wurde unter Hausarrest gestellt und der zuständige General übernahm das Kommando als Regierungschef. Das heißt, ab dem 19. August 1953 haben wir eine Militärherrschaft. die der Schah dann in der Folgezeit dazu genutzt hat, um seine Herrschaft in außerordentlich tyrannischer Art und Weise auszubauen mit Unterstützung der Amerikaner. 1953 markiert den Beginn der militärischen Präsenz der USA in der Region, wobei der Iran zur bedeutendsten Militärmacht mit Unterstützung von mehr als 3000 amerikanischen Militärberatern ausgebaut wird.
46 Jahre dauerte es, bis die Zusammenhänge um die Operation Ajax, wie der Putsch gegen Präsident Mohammed Mossadegh in US-amerikanischen Insiderkreisen hieß, definitiv geklärt wurden. Denn erst im März 2000 räumte die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright erstmals eine Beteiligung der USA am Staatsstreich ein. Und einen Monat später veröffentlichte die New York Times ein Dokument, in dem die Schlüsselrolle der CIA beschrieben wurde. Inzwischen war die Eiszeit zwischen den beiden Staaten infolge der Botschaftsbesetzung fortgeschritten. Zwar hatte Washington unter Ronald Reagan Ende 1986, um Geiseln im Libanon freizubekommen, Waffen an Teheran verkauft, doch gleichzeitig beschloss die US-Regierung eine Importsperre für iranische Güter. Und als Khomeini 1989 den Schriftsteller Salman Rushdie wegen seines Buches Satanische Verse zum Tode verurteilte, wurde die Islamische Republik zum Schurkenstaat erklärt. Tauwetter zog erst 1997 auf, als Mohammed Khatami zum iranischen Präsidenten gewählt wurde. Der Reformer vermied das Wort vom großen Satan USA und sprach vor der UNO über den Dialog der Kulturen. Auch wenn es die Weltöffentlichkeit kaum wahrnahm, sprachen Iran und die USA sogar wieder direkt miteinander, allerdings ohne großen Erfolg. Unter Präsident George W. Bush verhärteten sich die Fronten abermals. Denn der US-Präsident bezeichnete in seiner State of the Union-Rede im Januar 2002 den Iran zusammen mit Irak und Nordkorea als Achse des Bösen.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Doch so unnachgiebig die Haltung Bushs gegenüber Teheran auch war, als Weihnachten 2003 ein Erdbeben die südostiranische Stadt Bam erschütterte und mehr als 30.000 Menschen tötete, schickten selbst die USA Helfer. Erstmals nach einem Vierteljahrhundert durfte eine offizielle Delegation Washingtons in die Islamische Republik einreisen. 81 Soldaten, die respektvoll empfangen wurden und auch selbst überwältigt waren.
Die Zusammenarbeit ist bislang hervorragend. Schon als wir in Kerman landeten, wurden wir von Regierungsoffiziellen begrüßt. Sie gaben uns einen Terminal am Flughafen, wo wir die Nacht verbrachten. Es war sehr angenehm. Wir trafen uns mit einigen Ministern und sie waren sehr kooperativ. Wann immer wir Hilfe in Form von Fahrzeugen oder Transportmöglichkeiten wollten, bekamen wir sie bislang. Es ist ein sehr gutes Arbeitsverhältnis.
Die Annäherung zwischen Washington und Teheran, die so tief menschliche Züge angenommen hatte, blieb nur eine Episode. Denn bereits 2002 war bekannt geworden, dass Teheran eigenständig zwei Atomanlagen betrieb. Eine Urananreicherungsanlage in Natanz und eine Schwerwasseranlage in Arak. Das Land hatte sich also auf den Weg begeben, möglicherweise Kernwaffen zu produzieren. Die Lage wurde kritisch, als die Internationale Atomenergieagentur IAEA im Spätsommer 2003 in Natanz Spuren angereicherten Urans fand. Iran, so hieß es später, habe 18 Jahre lang sein Nuklearprogramm verheimlicht. Während Präsident Bush einen Militärschlag gegen Iran in Erwägung zog, betonte Irans Regierung, man habe als Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags das Recht auf friedliche Nutzung von Atomtechnik. Und von diesem, so Präsident Mahmoud Ahmadinejad, mache man auch Gebrauch.
Wir akzeptieren nur unser Recht im Rahmen des Atomwaffensperrvertrages. Nicht ein bisschen mehr und nicht ein bisschen weniger.
Da Iran international auf Betreiben der USA immer wieder vom, wie es im Atomwaffensperrvertrag heißt, weitestmöglichen Austausch von Ausrüstungen, Material und Informationen ausgeschlossen worden war, hatten sich die Mullahs ihr nukleares Wissen auf geheimen Wegen besorgt. Und zwar über den Vater der pakistanischen Atombombe, Abdul Qadir Khan, der lange Jahre in einer Kernforschungsanlage im niederländischen Almelo gearbeitet hatte und bereits dort im Visier der CIA war, wie der ehemalige niederländische Regierungschef Ruud Lubbers später mitteilte.
Als ich damals nachgefragt habe, ob es reicht, den Zugang für Khan zu beschränken oder ob wir mehr tun müssen, hat man mir geantwortet, dass der amerikanische Geheimdienst es bevorzugen würde, den Mann nicht festzunehmen. Es hieß, wir beobachten ihn dann und bekommen so noch mehr Informationen.
Während Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei im August 2005 ein religiöses Gutachten verfasste, das die Produktion, den Besitz und den Gebrauch von Nuklearwaffen verbot, setzte Staatspräsident Ahmadinejad auf Konfrontation. So ließ er Anfang 2006 eigenmächtig die Kontrollsiegel der IAEA an der Urananreicherungsanlage in Natanz entfernen. Zudem gab er im Frühjahr 2006 bekannt, Iran habe erstmals selbstständig den nuklearen Brennstoffkreis geschlossen. Konkret war es iranischen Technikern in Natanz mit Hilfe einer Kaskade von 164 Zentrifugen gelungen, gasförmiges Uran auf einen Gehalt von 3,5% an Uran-235 anzureichern. Dies genügt für die Energiegewinnung, aber bei weitem nicht für Kernwaffen. Ahmadinejad allerdings erklärte sein Land propagandistisch umgehend zum Mitglied im Club der Atommächte.
Es ist nun ausgeschlossen, dass jemand sich heute einbildet, er könnte dem iranischen Volk drohen. Ich verkünde hier offiziell, dass das iranische Volk eine wahre Supermacht ist.
Eine neue Qualität bekam das iranische Atomprogramm im Herbst 2009. Da nämlich wurde bekannt, dass Teheran, ohne die IAEA informiert zu haben, eine zweite Urananreicherungsanlage in Fordo, unweit der Theologenhochburg Qom, eingerichtet hatte, und zwar rund 80 Meter unter der Erde. Offensichtlich rechnete man damit, dass Israel seine Drohungen wahrmachen und die iranischen Nukleareinrichtungen angreifen würde. Immerhin hatte es bereits zweimal oberirdische Atomanlagen im Ausland zerstört. 1981 im Irak und 2007 in Syrien. Hinzu kam, dass die Islamische Republik Mitte 2010 erstmals Uran auf 20% Spaltmaterial angereichert hatte. Dies galt unter Experten als entscheidende Marke, dass die schwierigsten technischen und chemischen Schritte auf dem Weg zurückgelegt waren, zu waffenfähigem Uran mit einem noch höheren Anreicherungsgrad. Doch mit der jährlich steigenden Zahl der Uranzentrifugen in Iran wuchsen auch die wirtschaftlichen und sozialen Probleme im Land. Denn Teheran, das wiederholt gegen UN-Resolutionen im Zusammenhang mit seinem Nuklearprogramm verstoßen hatte, wurde, vor allem auf Betreiben der USA, mit einschneidenden internationalen Sanktionen belegt. Diese trafen die Islamische Republik so empfindlich, dass sich die Mullahs auf Verhandlungen über ihr Atomprogramm einließen. Und Präsident Hassan Rouhani betonte gegenüber seinen Landsleuten:
Diejenigen im Land, die verlangen, dass trotz unseres starken und kompetenten Verhandlungsteams nicht mit der 5+1-Gruppe verhandelt werden soll, haben wohl anscheinend keine Ahnung, wie es dem Volke geht.
Die Verhandlungen zwischen Teheran und den 5 UN-Vetomächten plus Deutschland dauerten mehrere Jahre. Am 14. Juli 2015 kamen sie schließlich im schweizerischen Lausanne zu einem von beiden Seiten akzeptierten Ergebnis. Und US-Präsident Barack Obama erklärte, die Verbreitung von Atomwaffen im Nahen Osten sei nun gestoppt und Iran von jedem Zugang zur Atombombe abgeschnitten.
Today we have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
Konkret verpflichtete sich Teheran, seine 19.000 Uranzentrifugen um mehr als zwei Drittel zu reduzieren, für mehr als 15 Jahre kein Uran auf mehr als 3,67% anzureichern und seinen Schwerwasserreaktor in Arak zu demontieren. Im Gegenzug sagte die internationale Staatengemeinschaft zu, Schritt für Schritt ihre Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik aufzuheben. Die Erleichterung über den Ausgang der Verhandlung währte allerdings nur kurz, denn am 8. Mai 2018 verkündete US-Präsident Donald Trump, dass sein Land aus dem Abkommen mit Iran aussteige. Gleichzeitig bezeichnete er das von seinem Vorgänger ausgehandelte Abkommen als den schlechtesten Deal aller Zeiten, der Iran nicht dauerhaft am Bau einer Atombombe hindere.
Ich handle ja schon seit sehr langer Zeit immer wieder Abkommen aus, gute und hervorragende Abkommen. Aber noch nie in meinem Leben, wirklich noch niemals, habe ich einen so stümperhaft ausgehandelten Vertrag gesehen wie den mit Iran.
Nach heutigem Wissen soll ein Hinweis von Israels Ministerpräsident Netanyahu Trump zu diesem Schritt bewegt haben. Danach erhielt der israelische Auslandsgeheimdienst zehntausende Seiten an Daten, die belegten, dass Iran Teile seines Atomprogramms vertuscht hatte, bevor er das Abkommen von 2015 unterzeichnete. Wie ein ehemaliger Mossad-Chef bestätigte, konnten mehr als ein Dutzend nicht-israelische Agenten diese Informationen aus Tresoren in Teheran holen. Entsprechend erklärte der US-Präsident zum Ausstieg seines Landes aus dem Atomdeal:
Wir können nicht zulassen, dass ein mörderisches Regime seine destabilisierenden Aktivitäten fortsetzt, während es gefährliche Raketen baut. Und wir können nicht länger zu einem Abkommen stehen, wenn vom entsprechenden Regime eventuell ein Atomprogramm vorangetrieben wird.
Die USA belegten die Islamische Republik abermals mit schweren Wirtschaftssanktionen, die zudem auch alle jene Länder betrafen, die mit Teheran Handel treiben. In der Hoffnung, die europäischen Vertragspartner würden Washington die Stirn bieten und das Atomabkommen wie versprochen retten, kam ein Jahr lang aus Iran nicht mehr als verbaler Protest. Am 8. Mai 2019 aber, also genau ein Jahr nach dem Ausstieg Washingtons, erklärte Teheran seine Geduld für beendet und fuhr entgegen allen Vertragsbedingungen schrittweise den Grad seiner Urananreicherung wieder hoch. Zudem erhöhte es seinen Bestand an angereichertem Uran. Am 5. Januar 2020 dann gab die Islamische Republik bekannt, sich vollständig aus dem Atomabkommen zurückzuziehen. Dieser Schritt erfolgte zwei Tage, nachdem das US-Militär im Irak den für Auslandseinsätze der iranischen Revolutionswächter zuständigen Brigadegeneral Qasem Soleimani getötet hatte. Beide Länder standen zu diesem Zeitpunkt am Rande eines bewaffneten Konfliktes. Und Irans geistlicher Führer, Ayatollah Ali Khamenei, sah sich einmal mehr in seiner Sicht der USA bestätigt.
Die Wahrheit ist, dass sich die Absichten der Amerikaner gegenüber der Islamischen Republik in keiner Weise geändert haben, in keinem Punkt. Sie werden keine Sekunde zögern, wenn sie merken, sie könnten die Islamische Republik auslöschen. Aber das werden sie niemals schaffen.
Im Januar 2021 begann Iran, in der Atomanlage Fordo wieder 20-prozentiges Uran herzustellen. Und einen Monat später erklärte man, die bis dato vereinbarten freiwilligen Transparenzmaßnahmen ebenso aufzugeben wie die Erlaubnis zu kurzfristigen Besuchen von Inspektoren der IAEA. Zudem nahm man in Natanz neue Zentrifugen in Betrieb, die den Urananreicherungsgrad auf 60% erhöhen können. IAEA-Chef Rafael Grossi zeigte sich tief besorgt und warf Iran vor, sich immer weiter von den Vereinbarungen des Atomabkommens von 2015 zu entfernen. Kein Wunder, dass international der Verdacht immer größer wurde, Iran verfolge entgegen offiziellen Verlautbarungen doch den Bau von Nuklearwaffen. Was Mohammed Eslami, der Chef der iranischen Atombehörde, allerdings vehement zurückwies.
Sie behaupten fälschlicherweise, dass die Islamische Republik Iran ihren Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag nicht nachgekommen sei. Das ist eine offensichtliche Lüge. Es gibt keine Beweise dafür. Es gibt keinen Inspektorenbericht, der auf der Grundlage der Vorschriften zeigt, dass die Islamische Republik Iran oder ihre Atomenergieorganisation sich ihren Pflichten widersetzt oder diese behindert hat. Kein einziger Fall und kein einziges Wort in ihren Berichten weisen darauf hin.
Die Sorge um das iranische Atomprogramm nahm weiter zu, als Kamal Kharazi, der Vorsitzende des Strategischen Rates für Außenbeziehungen und Berater von Ayatollah Khamenei, im Mai 2024 sagte, Teheran verfüge jetzt über die Kapazität, eine Atombombe herzustellen. Und falls die Existenz seines Landes bedroht sei, müsse man die bisherige Nukleardoktrin Irans, die den Verzicht auf Atombomben erklärt, ändern. Im Mai 2025 dann berichtete die IAEA über eine deutliche Zunahme von hoch angereichertem Uran in der Islamischen Republik. Das Land, so hieß es, verfüge inzwischen über mehr als 400 Kilogramm an 60-prozentigem Uran. Was Georg Steinhauser, Nuklearphysiker an der Technischen Universität Wien, für einen vielsagenden Hinweis hält.
Uran, wie es in der Natur vorkommt, hat knapp 1% vom spaltbaren Uran-235. Dieses Isotop muss angereichert werden auf etwa 90% oder idealerweise mehr als 90%, um ein atomwaffenfähiges Material zu bekommen. Große Mengen an 60% angereichertem Uran sind ein relativ eindeutiges Zeichen, was da im Hintergrund vorgeht. Noch dazu gibt es keine wirkliche zivile Anwendung für so ein Material, also weder für ein Kernkraftwerk noch für einen Forschungsreaktor. Die Absichten, hier zumindest mit dem Feuer zu spielen, sind schon recht offen.
Ab Mitte April 2025 nahmen die USA und Iran unter Vermittlung des Sultanats Oman bilaterale Gespräche über ein mögliches neues Atomabkommen auf. Die ersten 5 Verhandlungsrunden blieben allerdings ohne Ergebnis. Am 12. Juni dann ließ das Außenministerium in Teheran verlauten, man werde, Zitat, an einem sicheren Ort eine neue, dritte Anreicherungsanlage für Uran errichten. Einen Tag später griff Israel iranische Militäreinrichtungen an und 9 Tage darauf verkündete US-Präsident Donald Trump:
Das US-Militär hat massive und anhaltende Angriffe auf die 3 wichtigsten Atomanlagen in Iran geflogen, auf Fordo, Natanz und Isfahan. Ich kann der Welt heute Nacht mitteilen, dass die Angriffe ein spektakulärer militärischer Erfolg waren. Irans wichtigste Nukleareinrichtungen sind voll und ganz ausgelöscht.
Wie groß die Schäden des Angriffs wirklich sind, darüber gehen inzwischen die Ansichten der Experten auseinander. Auch Präsident Trump verwendet mittlerweile weniger drastische Formulierungen. Einen Tag nach den US-Schlägen griff Iran eine amerikanische Militärbasis in Katar an. Sämtliche Raketen sollen abgefangen worden sein. Noch ist unklar, wie es weitergeht, ob mit Verhandlungen über das iranische Atomprogramm oder mit weiteren Militärschlägen. Eines aber dürfte klar sein. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika werden vorerst weiterhin miteinander in alter Feindschaft verbunden bleiben.
MDR aktuell.